Es ist Dienstag, der 11. Februar. Mein Name ist Max Ropers. Das ist der Fever Pitch Podcast. Und wir gehen am zweiten Tag der Woche wieder in die zweite Liga. Und wir schauen auf den Tabellenzweiten, den HSV. Dafür ist heute zu Gast Philipp Marquardt von Transfermarkt.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Ja, Philipp, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Schon erwähnt, Transfermarkt-Mitarbeiter, ist denn der Puls bei dir nach der ja doch ereignisreichen Wintertransferphase ein bisschen wieder auf Normalniveau?
Ja, hallo Max, danke erstmal für die Einladung. Freue mich, dass ich mal dabei sein darf. Ja, kann man so sagen. Nach dem Transfertrubel kann man mal kurz durchschnaufen und jetzt hat man vielleicht ein bisschen mehr Kreativität und Raum wieder für andere Themen, die man angehen kann.
Du bist ja wie ich dich kenne, wir haben auch lange zusammen gearbeitet, sehr intensiv beim HSV drin, verfolgst den Verein über viele Jahre und auch der HSV war ja aktiv am Transferfenster, dazu kommen wir gleich noch, aber wir wollen jetzt über das wirklich Sportliche sprechen heute. Für die, die in der zweiten Liga nicht so drin sind, nochmal der Status quo, der HSV steht auf Rang 2 in der Tabelle nach 21 Spieltagen, 2 Punkte hinter Köln, 38 Punkte haben sie, punktgleich mit Kaiserslautern. Und sie sind nach 8 Spielen unter dem neuen Trainer, immer noch neu, kann man glaube ich noch sagen, Merlin Polzin, immer noch ungeschlagen. So eine Serie gab es über 3 Jahre beim HSV nicht. Nun würde ich sagen, da würdest du mir glaube ich zustimmen, der 2-1-Sieg in Münster war schmeichelhaft. 11 Meter in der Nachspielzeit, ja, ne? Aber für den HSV war so ein Sieg ja gerade ein Befreiungsschlag. Warum ist das so?
Ja, also du sagst es einerseits schmeichelhaft. Es gibt, man hört auch immer wieder, es war durchaus verdient, absolut. Aber man muss es ja dann einfach sagen, wenn der Siegtreffer in der Nachspielzeit fällt oder kurz vor Schluss, dann ist es immer irgendwie ein bisschen glücklich. Aber der HSV hat es irgendwie erzwungen, aus meiner Sicht. Konnte man das auch schon ja als Elfmeter würdig sehen. Es gibt bestimmt Schiedsrichter, die hätten es nicht unbedingt gemacht. Gerade wenn es dann um so eine Entscheidung auf den allerletzten Metern geht. Aber es passt irgendwie ins Bild. Irgendwie scheint der HSV eine harmonische Einheit zu sein oder vielmehr eine harmonische Einheit, als das irgendwie noch unter Baumgart der Fall war. Irgendwie hat das einfach nicht so richtig gematcht. Das hat man von vorne bis hinten gemerkt und hat man es vielleicht mal zwischendurch wieder gewonnen. Aber so richtig in die Spur ist man da nicht gekommen und Merlin Polzin, der ja nun schon ein bisschen länger im Verein ist, was ich auch eigentlich erst kritisch gesehen habe, ob ausgerechnet er jetzt derjenige ist, der das schaffen kann, hat es aber offenbar geschafft, da jetzt so eine Linie zu finden, die einerseits Nähe zum Team verspricht, andererseits aber auch scheut er sich ja nicht davor, mal durchzugreifen, wie man jetzt bei Jean-Luc Dompé auch gesehen hat, auf den man eigentlich überhaupt nicht verzichten kann, der jetzt aber erst in der zweiten Halbzeit erst eingesetzt werden durfte.
Genau, der kam zu spät zu einer Besprechung und das war jetzt auch, glaube ich, kein Drama, aber konsequent entschieden, gut, der spielt dann halt nicht und dann spielt halt Otto Stange, der wird jetzt, glaube ich, gerade, ist, glaube ich, gerade 18 Jahre alt geworden, genau. Jetzt die Tage. Also da merkt man dann schon, der junge Trainer macht auch nicht vor seinen fast gleichaltrigen Spielern halt. Und Dompé scheint aber auch es akzeptiert zu haben, hat in der zweiten Halbzeit gut gespielt. Ist natürlich auch wichtig, das können sie jetzt nicht jede Woche machen, weil der einfach mit seiner individuellen Qualität in dieser Mannschaft dann immer noch den Unterschied ausmacht. Was aber auch, da wollte ich auch noch so ein bisschen hinaus, bei Polzin jetzt schon ein Lerneffekt war, dieses Spiel in Münster haben sie jetzt gewonnen. Sie haben im Vergleich zum schwachen Spiel vor Weihnachten in Ulm, andere Aufsteiger, mal wieder ein Spiel gewonnen bei einem Aufsteiger, beim kleinen Stadion. Das war eine unfassbare Serie. 20 Monate nicht gewonnen in Stadien unter 20.000 Zuschauern. Also all die ganzen Zwerge der Liga, Paderborn, Elversberg, überall dort gab es immer wieder Probleme und das haben sie jetzt mal geschafft auf den letzten Metern, aber sie haben es geschafft. Auch eben das 1:1 schon in der ersten Halbzeit gemacht, nicht erst in der zweiten, nicht aufgehört, gut gewechselt, finde ich. Auch wenn dann, das habe ich dann auch gesagt, so alle haben es vielleicht noch nicht ganz so verstanden, vielleicht haben sie es jetzt verstanden, was es wirklich braucht, in der zweiten Liga auf Plätzen wie diesem in Münster zu spielen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein kleiner Unterschied bei Polzin. Vielleicht stimmst du mir zu. Der hat ja nun lange unter Tim Walter als Co-Trainer gearbeitet, der wirklich sehr, sehr überzeugt von seiner Spielidee ist, die, das hat er selber gesagt, es gibt eigentlich nur Plan A, Plan B gibt's bei mir nicht. Wir spielen hier kurz hinten raus. Wir stehen hoch, wir gehen das Risiko. Das macht Polzin schon anders, oder?
Ja, es ist irgendwie, man kann sagen, eine abgeschwächte Version vielleicht von Tim Walter, ne? Dass man nicht das Gefühl hat, hinten steht man komplett blank und ja, wenn dann irgendwie der Zug auf die Abwehr zurollt, dann muss man eigentlich irgendwie ja die Hände falten und beten. Das Gefühl hat man nicht mehr. Natürlich gibt's jetzt auch Gegentore. Der HSV hat auch wieder das 0-1 kassiert, ein bisschen unglückliche Art und Weise in Münster. Aber es ist eine andere Form von Stabilität durchaus vorhanden, würde ich schon sagen. Zumindest, wenn man das über die Spiele hinweg jetzt betrachtet. Ja, also es ähnelt viel mehr Tim Walter als jetzt Steffen Baumgart. Das hat ja irgendwie dann auch nicht gepasst dann mit der Dreierkette und man hat irgendwie die Stärken der Spieler nicht so richtig gesehen oder in den Vordergrund gestellt. Das geht jetzt schon wieder deutlich mehr auf. Und ja, man darf auch nicht vergessen, wäre jetzt dieses Selke-Tor in der Nachspielzeit nicht gefallen, dann würden wir heute auch ein bisschen anders drüber reden und man hat wieder irgendwie nicht gewinnen können. Aber manchmal sind es eben diese Nuancen und man hat es irgendwie erzwungen und gerade so ein Typ wie Davy Selke, da ist man sehr glücklich, ja, dass man doch so jemanden in seinen eigenen Reihen hat.
Was macht Davy Selke so anders in dieser Mannschaft? Denn es ist ja unverkennbar für jeden, der mein HSV-Spiel jetzt sieht, dass dieser Spieler, der nun wirklich rumgekommen ist, der, wie er selbst sagt, nicht immer die besten Entscheidungen in seiner Karriere getroffen hat, der bei Werder gespielt hat, also jetzt auch vielleicht ein bisschen Vorgeschichte hier in Hamburg angekommen ist. Was macht ihn so anders im Vergleich zu dem Kader, der in Großteilen beim HSV ja schon eine gewisse Zeit zusammen ist in den bei den Säulenspielern?
Wenn man sich mal so an die Sommerzeit zurückerinnert, als es hieß, oh, Davy Selke kommt zum HSV und als es dann perfekt war, da haben jetzt nicht alle irgendwie vor Begeisterung die Hände durch die Gegend gewirbelt, ja, es war eher reserviert, aber letztendlich, das macht ihn ja aus, er ist eigentlich, wenn du ihn nicht in deinen eigenen Reihen hast, also ist eigentlich, glaube ich, bei den gegnerischen Fans und Teams, ich will nicht sagen verhasst, aber zumindest nicht der allerbeliebteste.
Ja doch, kann man schon sagen.
Aber du kannst halt eben sehen, mit welcher Qualität, mit welcher Energie er da reingeht. Er ist vielleicht technisch nicht der beschlagenste, aber hat ein unfassbares Kopfballspiel, ob mit oder ohne Maske, bringt sich da mit seiner Erfahrung rein, zieht die Mitspieler mit. Aus meiner Sicht bräuchtest du noch ein, zwei mehr, die da mal ein bisschen mehr, ja, noch diese Energie irgendwie mitbringen. Das ist so ein bisschen platt gesagt, aber ich meine, der HSV hat ja vermeintlich noch ein paar andere Führungsspieler, die das aber irgendwie auf eine andere Art und Weise regeln. Und Selke, allein schon wie er explodiert, ne, nach seinen Treffern, also man sieht, er ist beim HSV total angekommen und ganz starker Neuzugang. Man hätte nicht gedacht, dass er diese Bedeutung haben wird, aber Robert Glatzel fällt dann auch irgendwann mal aus und gerade für den Fall war er jetzt prädestiniert und hat gezeigt, welchen Wert er hat und vielleicht schießt er vor allem köpft er den HSV am Ende wieder zurück in die Bundesliga.
Du hast es angesprochen, der kam als Backup für Robert Glatzel. Das muss man sich auch erstmal leisten können, als Zweitligist zwei solche Stürmer aufzustellen. Sie haben auch noch einen Ransford Königsdörfer, der auch schon ein paar Tore dieses Jahr geschossen hat. Also das ist schon nicht so schlecht in dieser Mannschaft. Und jetzt haben sie aber trotzdem nochmal nachgelegt. Also am Deadline-Day, das ist jetzt vielleicht noch gar nicht so aufgefallen jedem, der so die zweite Liga verfolgt, hat der HSV knapp 5 Millionen Euro ausgegeben für zwei sehr junge Spieler. Aboubakar Sumahoro, Innenverteidiger, 20 Jahre alt, von Paris FC, und Alexander Rossing Lelesid aus Norwegen. Das ist ein Linksaußen. Dazu Diremi Bude, der ist 20 Jahre alt. Der kam schon eine Woche vorher. Und der hat aber eine Leihe mit Kaufoption. Deswegen ist das ein bisschen anders zu bewerten, aber die beiden anderen haben echt, ja, insgesamt jetzt den HSV 5 Millionen Euro gekostet. Sehr junge Spieler. Warum macht der HSV das? Denn der Tenor ist ja, junge Spieler im Winter, das kann eigentlich keine Sofortverstärkung sein. Und das müsste ja eigentlich das sein, was der HSV sich jetzt auf die Fahne schreibt, um endlich aufzusteigen.
Ja, man muss, wenn man so ein bisschen auf die Transfers der letzten Jahre schaut, da war gefühlt alles dabei an Strategien. Man hatte dieses Säulenspielerprinzip auch mal in dem einen Jahr gelebt, wo dann doch die erfahrenen Kräfte eher reinkamen. Aber hin und wieder hat man auch vergessen, so diese Transferwerte zu schaffen. Das heißt, Spieler jung dazu zu holen mit Potenzial, die vielleicht in 2, 3 oder 4 Jahren mal für einen höheren Betrag wieder verkauft werden. Das hat so ein bisschen gefehlt. Amadou Onana ist ein gutes Beispiel. Das hat man ganz am Ende der Zweitliga-Zeit gut hinbekommen. Aber danach kam eigentlich nicht mehr so richtig viel. Man hat natürlich auch versucht, Qualität sofort hinzuzuholen, die dann auch liefern kann. Aber das sind jetzt Vorgriffe auch auf die Zukunft, oder also teilweise. Beim Verteidiger wird ja gesagt, dass er eine Sofortverstärkung auch sein kann. Ja. Aber man gibt Millionen nicht einfach so aus. Also es ist immer ein bisschen Risiko dabei, aber auch viel Fantasie auf der anderen Seite, um eben zu sagen, die können sich beim HSV entwickeln und können ihren Marktwert auch mal steigern, um dann, vorausgesetzt, der HSV schafft auch den Sprung in die Bundesliga, vielleicht dem HSV noch das ein oder andere Sümmchen auch in die Kasse spülen. Mal schauen. Aber erstmal sollte man auf die Qualität auf dem Platz blicken und da bin ich schon gespannt, welche Rolle die 2 oder ja insgesamt 3 dann jetzt schon spielen können.
Ja, alle nicht so viel Spielzeit bekommen, deswegen waren sie auch zu haben zu dem Preis. Das stimmt. Ja, ich bin es auch, ich finde es spannend. Also ich finde es aus meiner Sicht wirklich gut, da zu sagen, ey, junge Spieler können uns hier weiterhelfen. Wir brauchen nicht zum 12. Mal aus, bei allem Respekt, aus Darmstadt den drittbesten Spieler holen, sondern eben zu sagen, wir setzen jetzt auf junge Spieler und ja, gucken dann, dass wir sie verkaufen können, ja, aber die können uns auch sofort verstärken. Das war ja nun mal auch der Plan mit Mario Vuskovic. Das ist nun mal eben nicht so gut gelaufen, wegen der Dopingsperre, aber ansonsten wäre das ein Spieler, der ziemlich sicher für mehr als 10 Millionen Euro den Verein verlassen hätte, egal ob erste oder zweite Liga. Natürlich hast du, wenn du aussteigst, immer noch den Bonus. Ja, du musst ja nicht so unbedingt verkaufen, bist in einer besseren Verhandlungsposition und kriegst dann den Win-Win, du bist aufgestiegen und kriegst dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr finanzielle Erlöse. Das wäre natürlich super, aber ich finde auch, Beispiel 1. FC Nürnberg gerade, man schafft sich so ein kleines Sicherheitsnetz. Vielleicht, wenn diese Spieler gut spielen, größere Vereine sie erkennen, die gucken in die zweite Liga, das hat man jetzt gesehen, dann hast du trotzdem die Chance, hier zu sagen, hier, schaut mal, lieber Brighton FC, lieber Benfica Lissabon, ja, solche Vereine, die gerne mal in die Bundesliga gucken, hier haben wir auch was für euch. So, das finde ich ganz gut und es gibt natürlich aber auch den etablierten Spielern nochmal Druck. So, ne? Das sind Spieler, die nicht ihr Ende beim HSV sehen. Das sollten sie zumindest nicht. Das wäre schade. Aber da kann man schon drauf achten und sagen, der HSV hat sich angeguckt, was die letzten Jahre, wie du sagst, nicht funktioniert hat und was jetzt wieder funktionieren soll. Trotzdem bleibt natürlich der Aufstieg das Ziel. Wenn du jetzt in die nächsten Wochen schaust, jetzt geht's wieder nach Regensburg, das ist natürlich wieder so ein Gefahrspiel und dann gegen den 1. FC Kaiserslautern in 10 Tagen hier im Volkspark. Das wird wahrscheinlich ausverkauft sein. Das wird ein richtiges Spitzenspiel. Da wird es brennen im Volkspark. Wahrscheinlich auch mit Pyro. Also, da geht's zur Sache. Siehst du den HSV gewappnet, auch dieses, bei allem Respekt vor Regensburg, dieses wirklich entscheidende nächste Spiel dann zu gewinnen?
Also, ich habe vor diesem Dreierrutsch, also jetzt Münster, Regensburg und Lautern, mal auf die Tabelle geblickt oder auf den Spielplan und eigentlich dann auch festgestellt, so das ist jetzt eigentlich eine Riesenchance, die du als HSV hast, denn du bist jetzt gerade mal endlich mal da oben angelangt, aber es ist alles sehr, sehr eng nach wie vor beieinander und also man mag Münster, Regensburg und auch Lautern, wenn man sie zu Hause hat, nicht zu nahe treten, aber wenn du aufsteigen willst, dann darfst du da auch gerne mal 9 Punkte holen. Das hat man jetzt in Münster geschafft, gerade so. Jetzt in Regensburg, also bei aller Liebe, aber nahezu jeder Zweitliga-Gegner muss das Ziel haben, da zu gewinnen. Regensburg ist halt einfach auf Dauer nicht konkurrenzfähig und als Aufsteiger-Favorit musst du da jetzt nachlegen und dann hast du natürlich ein knackiges Spiel Lautern zu Hause. War auch in der Vergangenheit nicht immer leicht, da hat der HSV sich gegen den FCK schwer getan. Aber wie gesagt, es ist jetzt eine Riesenchance, sich da oben festzusetzen. Das sollte man unbedingt nutzen, um eben einfach sich auf den ersten beiden Plätzen gemeinsam mit Köln wahrscheinlich, die werden sich da auch jetzt nicht so schnell wegbringen lassen, aber um sich da oben festzusetzen und der Konkurrenz zu zeigen. So, wir haben das jetzt auch mal in ungemütlichen Spielen geschafft, unsere Leistung abzuliefern und vor allem Punkte zu holen. Dann kann man sich hinten raus auch mal wieder einen Ausrutscher erlauben, was nicht heißt, dass man das unbedingt machen sollte, nur das sind jetzt Spiele, das sind für mich eigentlich Pflichtpunkte, die du da holst, dann bist du wieder auch ganz nah bei diesem 2 Punkte pro Spielschnitt, den man sich ja anfangs mal so als Ziel gesetzt hat, der in diesem Jahr auch sehr, sehr wahrscheinlich erreichen wird.
Ja, also Marlin Polzin übertrifft ihn ja gerade, aber er muss natürlich auch noch ein bisschen was aufholen, er war dabei, das darf man immer nicht vergessen, der ist auch, wenn er natürlich nicht Cheftrainer war, was unter Steffen Baumgart eben nicht funktioniert hat. Aber das ist schon mittlerweile, also ich habe jetzt mir den ersten FC Kaiserslautern auch nochmal genauer angeguckt, das ist schon, das muss man respektieren, das ist eine aufstiegsreife Mannschaft. Also wenn der HSV aufsteigen kann, dann ist Kaiserslautern nicht weit weg. Die zwingen jedem Gegner das Spiel auf, dieses kämpferische, und am Ende schaffen sie es immer, 3-4 Angriffe im vollsten Tempo aufs gegnerische Tor zu fahren, und dann haben sie ab 25 Meter vom Tor immer irgendjemanden, der abziehen kann, der abziehen soll, das ist dann ja auch irgendwann Methode, und die schaffen es einfach. Also dieses Spiel in Berlin, wo Berlin, das ist so der Gegenpart, die machen aus sehr viel Potenzial sehr wenig. Lautern maximiert das Potenzial. Und ich finde, das ist, natürlich muss der HSV da gewinnen, aber der FCK Lautern ist absolut da oben angekommen, absolut zu Recht. Natürlich fangen die Fans jetzt auch schon das Träumen an. Das soll auch so sein. Aber diese Mannschaft, wow, also ich bin echt beeindruckt gerade, was Kaiserslautern spielt. Marlon Ritter, Yokoto, das ist einfach richtig gutes Zweitliganiveau.
Ja, also bloß da auch nicht falsch verstehen. Also Lautern ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als jetzt Regensburg.
Klar.
Du hast sie zu Hause und das sind so die Spiele, wo du dann auch mal so einen Gegner distanzieren kannst und zumindest 3 Punkte mehr holen. Ich hoffe, dass es klappt, aber also wie du sagst, es ist schon eine reife Leistung, die Lautern im Moment zeigt. Haben ja auch durchaus einen Verlust zu beklagen gehabt. Jetzt Ragnar Ache ist doch da geblieben. Der war ja eigentlich schon weg und ist nun doch noch dort. Also das ist eine Mannschaft, die durchaus bis zum Ende dranbleiben kann. Irgendwas sagt mir, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass es bis zum Ende der Saison so sein wird, aber wir haben in jeder Zweitligasaison irgendwie solche Überraschungen erlebt und warum soll das diesmal nicht der FCK sein? Es deutet viel darauf hin, aber andererseits, wir können auch in 4-5 Wochen plötzlich eine andere Mannschaft noch weiter oben haben, die wir jetzt gerade noch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ne? So langsam.
Wen hast du da auf dem Schirm? Also ist ja möglich. Die zweite Liga überzeugt ja gerade dadurch, dass immer wieder irgendeine andere Mannschaft einen Lauf hat. Wen siehst du jetzt aber auch nach knapp 2 Dritteln der Saison wirklich noch in der Lage, auf diese 3, die sich jetzt so ein bisschen absetzen, aufzuholen?
Ja, ich würde also Hannover und Düsseldorf jetzt auch noch keinesfalls abschreiben. Jetzt Hannover unter Breitenreiter, da fehlt auch noch so ein bisschen was, das muss ich noch ein bisschen einspielen. Aber er ist mit Hannover schon mal aufgestiegen, auch wenn das jetzt schon eine Weile her ist.
Hat er nicht irgendwie seit 11 Jahren kein Zweitligaspiel verloren? Also weil er bei Paderborn aufgestiegen ist, dann bei Hannover kurz vor Schluss kam, da dann gewonnen hat und jetzt... Also, das ist so ein Phänomen. Aber,
kann gut sein, aber auf jeden Fall, ich traue dem Brat noch nicht so recht. Also, die werden da schon noch ein Wörtchen mitspielen. Vielleicht wird es aber so wie die Vorjahre auch und man ist immer irgendwie so ein bisschen mit dabei, aber auch nicht richtig oben mit dran. Und Fortuna, wenn die einmal ins Rollen kommen, dann ist da auch eine ganze Menge Energie, die sich da entfalten kann. Ne? Haben auch nach der Vertragsverlängerung von Daniel Thune eine richtig schlechte Phase gehabt irgendwie. Hat das nicht so richtig beflügelt, aber andererseits hat auch jeder gedacht, Fortuna rauscht in diesem Jahr so richtig ab, nach dem Schock in der Relegation gegen Bochum. Aber die darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Mit David Kownacki haben sie auch einen, der da vorne so richtig Betrieb macht. Ja, also am ehesten noch die beiden. Magdeburg darf man auch keinesfalls unterschätzen, um Himmels Willen.
Ich hatte sie ganz kurz, als sie das 3-3 gemacht haben gegen Nürnberg und dann echt, wie sie ja dann auch spielen, das habe ich dann auch getwittert. Geil, Magdeburg-Nürnberg, vielen Dank für diesen Shootout. Dass sie dann vielleicht sogar noch das 4-3 machen, sie kriegen dann das 3-4. Und dann dachte ich mir, ja gut, das ist dann vielleicht noch dieser kleine Unterschied, dass du dann es nicht schaffst, die Balance zu finden, das Spiel gewinnen zu wollen, aber nicht hinten komplett offen zu stehen. Und ich glaube, da.
Diese desaströse Heimbilanz eben, die das Ganze
auch. Ja, ich dachte, die haben sie jetzt, also, die überwinden sie dann. Und wieder nicht, ja.
Die haben nicht, das muss man auch erstmal schaffen. Nicht einen einzigen Heimsieg geholt. Ich glaube, dafür 7 Unentschieden. Also sie haben auch gar nicht so oft zu Hause verloren. Also fast immer nur Unentschieden. Mhm. Aber die Fans durften noch nicht über einen einzigen Heimsieg jubeln. Und trotzdem ist Magdeburg aufgrund dieser kolossalen Auswärtsstärke relativ weit oben dabei. Es gab, glaube ich, nur eine Auswärtsniederlage. Die war beim HSV. Da hat der HSV ein richtig gutes Spiel gemacht. Und da Baumgart noch.
Ja, das stimmt. Das habe ich gesehen. Das war
ein gutes Anomalie. Spiel, muss man sagen. Das war die Phase, wo man dachte, okay, jetzt kommt es vielleicht doch ins Rollen unter Baumgart, bis wir schon 2-3 Wochen später eines Besseren belehrt wurden. Aber das bringt für mich so diese kuriose Zweitligasaison bestens auf den Punkt. Magdeburg, ich glaube, Vorletzter oder Letzter in dieser Heimtabelle. Und dafür auswärts machen sie im Grunde genommen alles platt. Ja, mit ihrem Top-Torjäger Kars, der Spitze ist und eine Bude nach der anderen macht. Es ist schon irgendwie beeindruckend, aber mir fehlt die Fantasie, dass das für ganz oben reicht, wenn du es nicht schaffst, auch mal zu Hause zumindest einmal 3 Punkte zu holen. Ja.
Letzter in der Heimtabelle, Erster in der Auswärtstabelle mit Abstand, 28 Bitte. Punkte in 11 Spielen, das ist wirklich Banane. Aber ich finde, keine Sorge, Köln-Beobachter und Fans, wir kommen auch gleich noch zu denen. Ich finde die zweite Liga jetzt abgesehen mal von dieser ganzen Folklore, von den Stadien, von den Traditionsvereinen, das macht richtig Spaß, dazu zu gucken. Mittlerweile sind da mindestens die Hälfte der Mannschaften wollen attraktiven Fußball spielen, wollen nach vorne spielen. Ich habe Nürnberg und Magdeburg angesprochen. Den HSV muss man da immer nennen. Auch Köln, auch Kaiserslautern mittlerweile unter Markus Anfang. Das muss man ihm lassen, dass sieht ganz anders aus als unter Dirk Schuster, ehrlicherweise. Auch Darmstadt, wenn man die hier, wenn die diese Anfangskrise nicht gehabt hätten, die wollen Fußball spielen unter Florian Kohfeldt. Das macht richtig Spaß. Junge Spieler kommen zum Zug. Gerade Nürnberg macht's vor, ne? Die haben natürlich auch jetzt tolle Transfererlöse dadurch erzielt, aber sie setzen sie halt auch ein. Sie schmeißen die ins kalte Wasser und man höre und staune, sie können tatsächlich Fußball spielen. Die besten Jugendspieler Deutschlands schaffen es sogar in der zweiten Liga Fuß zu fassen und müssen nicht erstmal durch harte Stahlbäder in der U23 oder sonst wo. Nee, die können tatsächlich Fußball spielen. Man glaubt es kaum. Und das freut mich einfach, dass man jetzt mal in der zweiten Liga sieht, wenn die jetzt zum Beispiel nicht in Abstiegsgefahr sind, dass die Mannschaften was mit dem Ball anzufangen wissen und entsprechend auch der Fan mehr Spaß hat. So, ich glaube auch deswegen sind die Stadien so voll, weil sie guten Fußball geboten bekommen.
Der Zuschauerrekord wurde ja erst jüngst geknackt und man sagt ja auch nicht umsonst, dass es die zweite Bundesliga in Deutschland ist vielleicht das attraktivste Unterhaus weltweit. Das ist möglicherweise so.
Championship kannst du noch nennen, aber ansonsten.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube, auch nicht zu verachten, aber es ist schon cool. Und natürlich im Laufe der Zeit, ein Jahr schreitet mehr voran, beim HSV wird auch gerne gesagt, ja, eigentlich ist diese zweite Liga doch viel cooler. Ja, also sie ist auf jeden Fall Wahnsinn. Du hast große Namen, die da eigentlich von ihrem Namen gar nicht hingehören, die aber natürlich es schon verdient haben, aufgrund sportlicher Fehltritte auch in der zweiten Liga zu spielen, aber normalerweise müssten da so 3-4 Kandidaten in der Bundesliga spielen.
Natürlich.
Und das muss auch das muss auch immer das Ziel sein, so cool diese zweite Liga ist. Und es ist, glaube ich, mittlerweile erträglicher, als das vielleicht vor 10 Jahren gewesen wäre, dieser Gedanke. Was aber keinesfalls dazu führen darf, dass man sich diesem so komplett hingeben darf. Die zweite Liga wird immer spannend und interessant bleiben. Ich verfolge sie natürlich auch viel intensiver als, wie gesagt, vor 10, 15, 20 Jahren. Glaube ich, muss es immer das Ziel sein, ja, aus dieser Liga wieder rauszukommen. Denn man sieht es ja auch jetzt in der Bundesliga, ne? Heidenheim hat ein top erstes Jahr gespielt, aber ich befürchte, dass es dieses Jahr wieder runtergehen könnte. Hoffenheim hat ganz, ganz große Probleme. Da wird ja auch gesagt, das ist jetzt so ein Club, der nicht so die Massen bewegt. Also es könnte sich so ein bisschen wieder was zurechtruckeln, ne? Wenn man so Kaiserslautern, die jetzt aufmocken und auch da oben andocken in der zweiten Liga. Also vielleicht verschiebt sich da wieder einiges in die andere Richtung. Am Ende entscheiden immer die Verantwortlichen und die Spieler auf dem Platz. Wir werden es sehen.
Ja, der Kollege hier, Alex Stoll, hat geschrieben, Stop the Count, Köln, HSV, Kaiserslautern, das nehme ich. Ich glaube, die dann jetzt auch gerade absteigen würden, die könnte man dann eben verkraften. Aber ich will es gar nicht so dieses, das ist eben der Punkt, den darf man eben nicht verwechseln. Ich finde auch, manchmal machen Fans diesen Fehler. Die zweite Liga ist cool, das ist schön, dass man in vollen Stadien spielt, aber du musst schon das Ziel haben, wie du sagst, zu gewinnen. Genau, das ist auch so ein Widerspruch, wie ich jetzt gerne gelesen habe, ja, der HSV hat jetzt halt mal gewonnen, wir spielen jetzt nur noch Scheiße, wir gewinnen deswegen, weil wir Scheiße spielen. Nee, der HSV muss die Wahrscheinlichkeit erhöhen, zu gewinnen, und wenn das bedeutet, den Ball vorne in den Strafraum zu schlagen und Davy Selke mit dem Kopf hinzuhalten, dann ist das. Aber das heißt ja dann nicht schlecht spielen, sondern das heißt erfolgsorientiert spielen. Und ich finde, erfolgsorientiert, das fehlt manchmal so dem einen oder anderen Beobachter, auch bei uns Medien, dass man mal sagt, nee, das geht hier schon um Sport, das geht hier um auch sehr viel Geld. Und die Fans, so schön sie auch die zweite Liga finden vielleicht, die wollen auch aufsteigen. Also wenn du dich beim HSV umhörst, wenn du dich bei St. Pauli im letzten Jahr umgehört hast, da war dann nicht mehr nur mit zufrieden, auch hier schön Stadion ausverkauft. Nee, da soll auch mal ein Spiel gewonnen werden und am Ende dann auch am besten 34 und dann streckst du halt auf. So, das muss halt schon die Message sein. Und wenn wir jetzt noch zu kurz über Köln sprechen, das ist ja auch dort die Message. Da hat nach 8, 9 Spieltagen der Baum gebrannt. Gerhard Struber hat entgegen aller Erwartungen wirklich sich von seiner Idee, von seiner Philosophie ein Stück weit verabschiedet, hat das System umgestellt, hat den Torhüter ausgetauscht, und seitdem ist diese Mannschaft bis auf ein Spiel beim HSV ungeschlagen, hat 7x1-0 gewonnen. Ist das dann vielleicht auch natürlich mit einem sehr guten Kader, aber ist das vielleicht für dich der größte Aufstiegsfavorit gerade?
Ja, also Köln ist wirklich nicht gut in die Saison gekommen, du hast es eigentlich treffend zusammengefasst, und hat sich dann auf das besinnt, was vielleicht in der Gegenwart am erfolgsversprechendsten ist. Und Struber hat durch diese Maßnahmen, und man muss es auch so ehrlich sagen, wahrscheinlich damit auch seinen Job gerettet, weil er war schon auf der Kippe. Ja, das war kurz vor knapp. Und ja, diese 1-0-Siege, das ist irgendwie ein Markenzeichen von Köln geworden, dass die rauschen nicht spielerisch durch diese Liga, aber sie sind kaum zu überwinden in der Defensive, haben durch einen Torhüterwechsel, der vielleicht auch dann zu dem Zeitpunkt dann ein bisschen überraschend für den einen oder anderen daherkam, Jonas Urbich stand ja drinne, der zu Bayern gewechselt ist, und Marvin Schwebe war wieder drinne. Das hat auch irgendwie nochmal für zusätzliche Stabilität gesorgt, wenn du da so einen erfahrenen Mann hinten drinne hast. Und Köln hat bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, ne, beim HSV jetzt verloren, aber auch da ganz knapp hat es jetzt irgendwie hinbekommen, in die Spur zu finden. Und diese Transfersperre haben sie nun auch überwunden. Das heißt, sie durften wieder aktiv werden auf dem Transfermarkt, was sie auch getan haben. Das heißt, so diese große Befürchtung, dass man komplett abrauscht, die hat sich nicht bewahrheitet. Und inzwischen ist man, ja, ich würde schon sagen, mit Aufstiegsfavorit. Aber man darf auf gar keinen Fall nachlassen. Also ich sehe jetzt nicht, dass der FC da durchrauscht durch die Liga. Das wird bis zum Ende hin wahrscheinlich knapp bleiben für alle, die da sich befinden. Aber die Art und Weise, die Struber jetzt der Mannschaft verpasst hat, scheint am erfolgversprechendsten zu sein, ja.
Ja, die nächsten 3 Wochen werden auch für Köln richtig, richtig hart. Jetzt nach Magdeburg am kommenden Freitag. Gut, Heimspiel Magdeburg, aber dann zu Hause das Derby gegen Düsseldorf und dann nach Karlsruhe. Ich glaube, da wissen wir dann noch mehr. Aber ich finde auch, ähnlich wie es bei Kaiserslautern vielleicht kein Glück ist, dass immer wieder Distanzschützen in die beste Position kommen und treffen. Und ähnlich wie es beim HSV vielleicht kein Glück ist, dass Davy Selke 13 Tore macht und sich immer wieder in Situationen bringt, wo er dann gut vorm Tor steht, oder Jean-Luc Dompé. So ist es bei Köln auch kein Glück, wenn man sagt, ey, wir haben einen richtig guten Torhüter, vielleicht aktuell einfach besser als Jonas Urbich in Zukunft, und wir haben Verteidiger, die besser in der Dreierkette können als in der Vierkette. Dann ist das unser Faustpfand. Dann nehme ich in Kauf, dass wir hier 1-0 gewinnen. Aber wenn du nie ein Gegentor bekommst, und selbst die Statistiken geben ja auch her, da ist auch nicht viel zugelassen worden, dann ist das dann auch am Ende kein Glück mehr, wenn du immer 1-0 gewinnst, weil ja, du bringst das Spiel auf deine Seite, und das ist dann eben das Rezept, mit dem du aufsteigen kannst. Ich finde das echt spannend, was Köln macht. Ich meine, die Sensation lag vor der Nase in Leverkusen. Da hat, glaube ich, vielleicht mal ein bisschen mehr als der normale Zuschauer. Ein paar mehr Zuschauer haben da gesehen, was in Köln steckt, was in der zweiten Liga auch steckt, wenn du Leverkusen so stressen kannst. Deswegen, ich finde, das ist ähnlich wie der HSV aktuell, ähnlich wie Kaiserslautern, ähnlich wie ein paar andere Clubs da im Hintergrund, gerade echt eine Werbung für den deutschen Fußball im Sinne. Und natürlich wollen die alle aufsteigen und dann auch in der ersten Liga spielen. Aber das macht richtig Spaß. Philipp, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Verfolgt ihn bei Transfermarkt, verfolgt ihn bei X. Da kriegt ihr sehr scharfe Kommentare zum HSV. Immer kritisch, immer nah am Geschehen. Das müsst ihr euch reinziehen. Und hier bei uns geht's morgen weiter mit der Champions League. Denn da geht's schon wieder weiter mit den Playoffs. Und da kann ich euch nur bitten, reinzuhören. Vielen Dank.
Vielen Dank, Max. Ciao.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.